willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
Ja, hi, auch von uns ein herzliches Willkommen.
Ihr hattet vorgeschlagen, über das Vertrauen in die eigene Selbstwahrnehmung zu sprechen.
Ja, genau. Sollen wir mal wieder mit einem Update anfangen? Weil wir haben uns jetzt ja echt lange nicht gehört, nicht gesprochen.
Ja.
Wir machen immer noch Chemo, aber es sind nur noch fünf.
Fünf Termine.
Es sind noch fünf Termine. Wir haben dann insgesamt 33 Chemos gemacht innerhalb der letzten anderthalb Jahre. Und Ende November ist tatsächlich dann die letzte Chemo. Juhu. Wir haben einige Nebenwirkungen, die sich jetzt mit der Länge der Zeit tatsächlich echt auch ein bisschen manifestiert haben. Wir haben so Geschichten mit so Dauerentzündung in den Handgelenken, Polyneuropathien, sind, glaube ich, so die wichtigsten oder die wesentlichen. Und aus denen speist sich auch so ein bisschen unser Thema oder überhaupt so aus der Länge dieser Zeit, weil wir neben der Chemo die letzten Wochen und Monate relativ viel bei irgendwelchen Ärzten waren. Und vor allen Dingen mit dieser Schmerz- und Entzündungssymptomatik und den Polyneuropathien eben versucht haben, weiterzukommen. Und nochmal gemerkt haben, wichtig war vor allen Dingen, um aus so ein paar Schleifen rauszukommen, darauf zu vertrauen, dass wir eben, dass unsere Selbstwahrnehmung eben in Ordnung ist. Dass wir Schmerzen wahrnehmen und wie wir die wahrnehmen und dass die vor allen Dingen auch also dass es eben Schmerzen sind im Sinne von, es tut halt weh und wir wollen, dass es aufhört. Und für uns damit echt anstrengend, bei unglaublich vielen Ärzten gewesen zu sein und immer mit demselben Anliegen, nämlich dass etwas weniger wird an Schmerzen. Genau, und daraus ist unser Thema entstanden, weil uns das die letzten Wochen ziemlich begleitet hat. Wir uns da drin, glaube ich, auch ganz schön verändert haben und ja. Lange Einleitung.
Ich habe ja gleich schon noch eine Zwischenfrage, weil vielleicht ist das so ein Schritt davor, aber was heißt, um aus so ein paar Schleifen rauszukommen? Was waren das für Schleifen, in denen ihr da wart? Und vielleicht auch immer noch seid?
Wir sind da weniger, weil wir inzwischen, wir wissen von uns, immer wenn wir was wirklich anfangen können zu benennen, dann ist es meistens so, dass wir schon relativ weit weg davon sind oder uns da schon relativ gut durchgearbeitet haben. Und ist die letzte Zeit klarer geworden, wie sehr uns das, also wir wissen jetzt auch, das ist nicht verwunderlich, aber wie sehr uns das halt eingenommen hat, ne? Chemo, Nebenwirkungen, dieses Ganze, was das mit dem Körper gemacht hat, was das mit uns gemacht hat, mit Ängsten, diese Dauer, also für uns gefühlt so eine Dauerbeschallung von außen, was die Emotionen, Gedanken, Empfindungen und Reaktionen des Außens auf unsere Erkrankung angeht, was für uns echt wie so ein Dauer-U-Bahn-Lärm eigentlich sich anfühlt. Und da so reinzurutschen in so ein sehr Stillsein, irgendwie viel ertragen, so geplättet oder so überrollt zu sein von all dem, dass wir irgendwie eigentlich manchmal gar nichts mehr gesagt haben und uns selber total weit weggefühlt haben, bis irgendwann eben so die Dauerschmerzen und eben, also ein anderes Thema, aber für uns einfach auch traumabedingt ein Riesenthema, ist halt sowieso dieses über uns sprechen, über den Körper sprechen, über Bedürfnisse sprechen, Schmerzen haben, also es ist echt ein Dauerthema ist, wir haben Schmerzen. Und uns mit uns selber in so ein, ne, an so einen Punkt zu kommen, zu sagen, wir haben die tun weh und wir wollen die loswerden. Und auch anderen gegenüber davon zu sprechen. Also, das sind so ganz viele Phasen gewesen. Wir mussten halt eben lernen, über Schmerzen zu sprechen. Und eben dazu auch lernen, unsere Selbstwahrnehmung ernster zu nehmen. Oder ernst zu nehmen. Nicht, dass wir uns früher nicht ernst genommen hätten, aber
drum gekümmert habt ihr euch nicht.
Wir haben uns, glaube ich, oft sehr still und leise versucht, um sowas zu kümmern. Und wir mussten jetzt halt lernen. Also das Ding ist, zum Beispiel Neurolog, ne, wir brauchen eigentlich seit Monaten dringend einen Neurologen. Eigentlich brauchen wir einen onkologisch gebildeten Neurologen mit orthopädischen Fachkenntnissen, der dann auch noch traumasensibel arbeitet. Gibt's nicht. Aber du sitzt halt immer vor irgendwelchen Ärzten, die dich teilweise nicht nett behandeln. Und ich glaube, das ist schon ohne Traumakontext vielleicht mitunter schwierig, aber für uns war das immer, es triggert uns, wir hätten am liebsten den Mund nicht aufgemacht, wären auch am liebsten, normalerweise würden wir am liebsten gehen. Und wir finden das auch total schwierig, wenn uns da irgendjemand auf Mediziner, wir haben so ein Spektrum von von Menschen kennengelernt, die irgendwie Ärzte sind. Weiß ich nicht, das fing an, hatten wir aber, glaube ich, schon mal drüber geredet, bei dieser einen Onkologin, die der Meinung war, unsere Schmerzwahrnehmung, wir sollten damit zum Psychiater gehen, weil sie irgendwie fand, unsere Wahrnehmung und das, was wir uns gewünscht haben, nämlich, dass es aufhört, wäre zu überspannt. Na, also damit fing das ja auch alles an. Und ganz ehrlich, noch vor einem Jahr hätte uns das ins Nirvana der Dauerinnenschleifen geführt. Wir haben da echt lange gebraucht, aber wir konnten...
Was heißt denn Innenschleife?
Naja, alte Sachen, dass wir gedacht hätten, dass wir sowieso natürlich viel, ne, dass wir unsere Schmerzen irgendwie, wir müssen da nur besser mit klarkommen, wir nehmen die zu ernst, wie kommen wir überhaupt darauf zu sagen, wir hätten Schmerzen, was heißt das denn, wir
also sind bestimmt so viel zu empfindlich,
ja, so Traumasachen, ja. Und davon echt viele. Weiß ich nicht, und auf diese Onkologin übrigens, die meinte aber, wir müssten zum Psychiater, folgten ja irgendwie andere Ärzte, die in ihrer für uns gefühlt in ihrer Arztwelt irgendwie einen Blick auf uns, auf unsere Schmerzbilder, auf unsere Symptomatik geworfen haben und irgendwie was dazu gesagt haben, was selten mit uns sich uns zuwenden zu tun hatte. Und das ist sowieso schon mega anstrengend, wenn jemand, weißt du, so an einem vorbei sagt, ja, das kann man eh nur operieren. Was anderes hilft da jetzt nicht. Wir machen jetzt einen Termin und du wirst weder gefragt, ob du das willst, noch interessiert das die Person, warum du das nicht willst. Und die erklärt dir auch nicht, warum nichts anderes funktionieren wird. Oder weiß ich nicht, das letzte war ein Neurologe. Der war einfach für uns, wir fanden den ziemlich arrogant und er hat auch nicht mit uns geredet. Das hätte uns, also es hat uns irgendwie getriggert und gleichzeitig sind wir mittlerweile an so einem Punkt, dass wir denken, nee, wir wissen ja, dass unsere Hände wehtun und wir wissen, welche Symptome wir haben. Und wenn der uns nicht zuhört, dann ist das, was der gerade sagt, für uns eigentlich unbrauchbar, nicht hilfreich, nicht an uns wirklich gerichtet. So. Aber das war ein echt langer Weg, dahin zu kommen. Und nicht jedes Mal wirklich sehr, sehr. Und es hat ja für uns halt eine Fortsetzung, ne? Wenn wir aus so einer Situation total getriggert rausgehen. Wie zum Beispiel diese Ärztin damals mit diesem psychiatrischen, diesem Verweis am Psychiater. Das ist ja nicht nur, dass wir bezogen auf diese Person und auf diesen Schmerz und auf dieses Anliegen total getriggert sind. Wir trauen uns dann auch im Supermarkt nicht mehr, unseren Lieblingspudding zu kaufen, weil auch da sofort auftaucht, wie kannst du nur. Weißt du, das setzt sich ja so unendlich fort, das kennt ihr bestimmt auch, oder?
Ja, ist ja so generalisiert dann.
Ja.
Wenn ich in einem Punkt recht habe, nämlich, dass es keinen interessiert, wie es mir geht und dass andere glauben oder andere das sich besser wissen als ich, dann habe ich ja wohl auch in anderen Punkten recht. Nämlich, dass ich es eigentlich nicht verdient habe, dass es mir gut geht oder irgendwie so.
Ja.
Das ist das Problem mit Traumawahrheiten, ja.
Ja. Das sind die Schleifen, die wir meinten. Ich glaube, da war unser Anfang gerade, die Frage nach diesen Innenschleifen, Traumawahrheiten letztlich. Oder wir finden das Wort Traumawahrheiten übrigens immer gar nicht so einfach, weil es ja, für uns klingt es immer so, als ob es wahr wäre, was da an Schleifen läuft.
Ja, im Trauma ist es ja aber auch wahr.
Ja.
Oder muss es wahr sein.
Ja.
Das ist deswegen Traumawahrheit und nicht Wahrheit.
Ja.
Das sind halt so, sind so Überzeugungen, die wichtig waren. Stell dir mal vor, du hättest früher genau so diese Kraft entwickelt, hinzukommen, zu sagen, ey, was der oder die TäterInnen da sagen, ist totaler Quark. Dann wärt ihr gefährdet gewesen. Und heute könnt ihr halt, also heute seid ihr auch gefährdet, wenn ihr keine ÄrztInnen findet, die euch helfen. Aber ihr seid ganz anders gefährdet als früher, Das ist ja, ne, das ist ja, was ihr jetzt hingekriegt habt, zu sagen, okay, was der sagt, hilft mir gar nichts, wenn der nicht mit mir spricht. Dann so muss ich mir jetzt jemand anders suchen.
Ja, es hat uns übrigens echt lange zwischendurch beschäftigt. Oder ich glaube, das kommt irgendwann auch nochmal, weil wir konnten das, glaube ich, jetzt gar nicht so groß werden lassen, wie das eigentlich ist, dass wir aber so eine Idee gekriegt haben von, wie verformt ist so ein gewaltgeprägter Alltag. Also, ne, das geht immer nur ganz kurz, aber so ein Gedanke von, wenn wir jetzt Schmerzen haben und wir sind, glaube ich, ist, und ich glaube, unsere Toleranz Schmerzen gegenüber ist immer noch sehr, sehr hoch. Wie muss das früher gewesen sein? Und dann sagt ihr, also weißt du, einfach diesen Prozess zu verstehen, und ich glaube, das war das mit dieser Psychiaterin auch, oder die, gehen sie zum Psychiater, diesen Prozess zu verstehen, der passiert, wenn dir eine Außenperson oder das Außen etwas signalisiert, was überhaupt nicht damit in Übereinstimmung zu bringen ist, wie sich gerade was anfühlt. Also so, also das, ne, das ist, wir wollen das jetzt,
ja,
das müssen wir jetzt auch nicht.
Ja, aber es ist halt, an der Stelle finde ich es halt besonders tragisch, weil wir das so kennen von einigen anderen vielen, die auch so Schmerztherapie machen wegen chronischer Schmerzen, dass die auch mit PsychiaterInnen zusammenarbeiten wegen der Schmerzbehandlung, weil es häufig hilft, neben den Schmerzmitteln auch Antidepressiva zu nehmen oder Psychopharmaka. Und also einfach, weil die Nebenwirkungen praktisch helfen und so. Deswegen ist es doppelt blöd, wenn diese Ärztin euch vermittelt, naja, hier sind sie falsch, ich schicke sie mal zum Psychiater, weil eigentlich haben sie sich das ja alles nur ausgedacht, das ist alles nur in ihrem Kopf, anstatt euch zu vermitteln, dass das eine gute Ergänzung sein könnte oder was sie sich selber davon verspricht oder weshalb sie es euch empfiehlt. So müsst ihr euch ja abgelehnt und abgewertet fühlen in eurem Schmerz. Das ist ja total, das ist ja einfach ungünstig und einfach nicht professionell und damit gewaltvoll. Denn ihr seid abhängig von ihr. Also, ne, ihr könnt ja nicht, ihr seid ja in eurer Schmerzbehandlung nicht frei, ihr braucht ja immer ein Rezept.
Ja, also du, die
Wenn
Ärztin
es
haben wir.
Ibuprofen sein soll, ne?
Ja, also die Ärztin haben wir dann auch gewechselt, da sind wir nicht mehr hingegangen. Und ja, wir nehmen inzwischen, oder was heißt inzwischen, wir nehmen schon eine ganze Weile auch eine Kombination aus Schmerzmedikation und Psychopharmaka. Aber, und wir fänden das auch immer noch gut in so einer Situation mit, ne, schmerztherapeutisch auch mit einer therapeutischen Person zusammenzuarbeiten. Aber dieser Prozess an sich, weil, ne, also unser Grundproblem in den Armgelenken ist wahrscheinlich Sehnscheidenentzündung, und die hätte man damals wahrscheinlich zeitnah viel wirkungsvoller angehen können als jetzt nach insgesamt, ich glaube, wir sind jetzt im Monat 8 mit diesen Dingern, mit den Sehnen, oder 7 mit Sehnscheidenentzündung, und wer das schon mal hatte an beiden Händen, das tut echt weh. Und ne, haben jetzt irgendwie mühsam gerade einen Weg eingeschlagen, der eventuell hilft, dass das in den nächsten Wochen und zum Ende der Chemo vielleicht irgendwann auch abheilen kann, aber so. Aber das war, also ich glaube, das war für uns ein Moment, weil da war es für uns so offensichtlich, dass die Reaktion, die kam, nichts mit unserer aktuellen Situation zu tun hat. Und ich glaube, da hat es für uns so ein Stück weit angefangen, uns tatsächlich als aus alten Traumawahrheiten so weit rauszulösen, um das zu können, was wir die Monate danach getan haben. Nämlich zu Ärzten gehen, mit unserem Umfeld sprechen, auch mit Schmerzen anders umzugehen als früher. Und jetzt inzwischen, also wir sind, ne, wir sind immer noch nicht fertig. Wir hatten viele, viele Begegnungen. Wir haben zum Beispiel auch gelernt, total spannend. Also vielleicht, um das Setting fertig zu machen, wir sind in einer anderen onkologischen Praxis inzwischen, wo wir halt die Chemo auch machen und wo wir auch betreut werden. Wir haben, wir waren zwischenzeitlich mal kurzfristig oder für 2 Wochen tagesstationär in der Klinik für diese Diagnostik auch der Schmerzen. Und wir machen inzwischen Lymphdrainage 2-mal die Woche. Meistens. Das ist unglaublich toll, wenn man das kann, mit dem angefasst werden. Also für uns ist das einer der schönsten Termine der Woche. Wir gehen zur Physio, und Ergo und Therapie machen wir halt auch weiter. Und haben somit mit verschiedenen Menschen zu tun und waren neulich eben nochmal bei einem Neurologen, weil wir nach wie vor, wir gehen momentan in größeren Abständen zu Neurologen und versuchen, einen Arzt zu finden, der wirklich mit uns spricht. Also auch das ist neu, dass wir dann einfach versuchen, jemanden zu finden. Aber wir haben gelernt, es gibt eine Menge Menschen, die uns, glaube ich, größtenteils auch irgendwie versuchen, aus ihrer Profession heraus zu helfen. Und das hilft nicht immer, was sie tun. Aber wir werden davon nicht mehr so, ich weiß gar nicht das Wort dafür. Irgendwas ist bei uns auf oder hat sich so verändert, dass wir das wahrnehmen können. Da ist die Situation, der Mensch sagt jetzt das und das, probieren wir mal, ob das vielleicht hilft. Und wir haben nicht das Gefühl, wir müssen jetzt, es muss jetzt umfinden, weißt du, wir müssen da jetzt mitgehen. Wir können manchmal auch rausgehen und uns denken, ah, okay, nee, das hat jetzt nicht funktioniert. Und es passiert einfach nichts. Wir haben irgendwie eine Form von, ich würde fast sagen, von Autonomie irgendwie entwickelt, die uns, wo das diese Situation, wir können die quasi abschließen in dem Moment, wo wir rausgehen. Weißt du, was ich meine? Mhm.
Ja. Was spricht ja auch für ein Sicherheitsgefühl, ne? Dass ihr euch trotzdem, dass es nicht bedeutet, oh, ich bin rettungslos verloren, sondern okay, das war es jetzt nicht. Wir gehen, wir schließen das jetzt ab, Haken dran beim nächsten Mal.
Ja.
Habt ihr mit KinderInnen dafür gearbeitet oder habt ihr da so Innenarbeit für gemacht oder ist das jetzt einfach so ein Alltagsmodi bei euch im Alltagssystem geworden, ohne dass ihr da groß Innenarbeit gemacht habt?
Wir haben an verschiedenen Stellen viel Innenarbeit gemacht, weil der Anfang war da, wo dieses... Also, wo wir auch zwei Ebenen von Innenarbeit hatten. Einerseits rauszufinden, dass dieses, wir nennen das immer Geräusch, dieses Dauergeräusch, was für uns da war, dass das Schmerzen sind. Also die Zuordnung überhaupt, dass das, was da dauerhaft irgendwie da ist, überhaupt zu benennen als Schmerz, auch für innen, für viele zu benennen, das sind Schmerzen. So. Also, ne, dem quasi eine Bedeutung zu geben, der Wahrnehmung. Und dann auch wirklich mit Einzelnen, das mussten wir aber ja auch letztes Jahr schon und haben wir auch für die OPs schon mal gemacht, also dann eben auch mit Einzelnen und auch viel mit KinderInnen zu schauen, wohin denn mit diesem Dauerschmerz oder Dauergeräusch, also aus irgendeinem Grund, bei uns ist das immer mit Geräusch besser definierbar. Unsere Alltagsarbeit ist, glaube ich, größtenteils, und das finden wir auch okay, diese ganzen Schmerzen, die aufgrund der Chemo und so da sind, auch im Alltag zu verarbeiten. Aber eben innen hat sich das, glaube ich, insofern verändert, dass wir sind da ein bisschen vorsichtig, aber, glaube ich, sich eine deutlichere Struktur gebildet hat, wo die Unterscheidung möglich ist zwischen, das sind Schmerzen, die jetzt im Alltag stattfinden, und das sind Schmerzen, die im Frühjahr stattgefunden haben oder eventuell durch Flashbacks wieder neu erlebt werden. Und ich glaube, dass das echt ein Riesenfortschritt ist für uns. Weil auch das, dieses Daueralltagsrauschen, besser sortierbar macht, auch für uns als System. Das ist, glaube ich, uns nicht immer alles immer schon so ganz bewusst. Aber so würden wir es gerade umschreiben, als das, was die letzten Monate sich auch entwickelt hat.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass mehr von euch verstanden haben, dass sie Schmerzen hatten. So, weißt du, wie ich meine? Das ist ja auch manchmal irgendwie, ne, wenn man was immer irgendwie im Alltag hat, dann denkt man vielleicht gar nicht so drüber nach, was das genau ist, sondern hat es einfach. Und dass es dann heute was ist, was man benennen kann und was man auch verändern kann, wenn man möchte. Also das ist ja auch ein ganz neuer Gedanke für manche vielleicht.
Wobei wir merken, dass wir der tatsächlichen Bedeutung von Schmerz, das ist sowas, da merken wir, das haben wir auch in einem Zettel für, da brauchen wir Therapiezeit für. Na, also wir begrenzen dieses Verständnis auch wieder, weil wir merken, wir hatten Situationen, wo so eine Erkenntnis gab, ne, von das sind Schmerzen und wo es dieses Weiterführende gab von Schmerzen heute, Schmerzen früher, und dann haben wir gemerkt, okay, das ist viel zu groß, das können wir nicht für uns irgendwie mal eben, da brauchen wir wirklich irgendwann einen anderen Rahmen nochmal. Aber ja. Und ich finde halt immer noch, also, Und daran haben wir dann irgendwann auch gemerkt, dass sich wirklich was verändert. Dass wir, und das ist auch so ein Mechanismus, den wir interessant finden, seitdem wir mehr für uns klar haben, dieses Schmerzempfinden und auch als das ist okay, dass wir Schmerzen haben oder dass wir sie nicht nur haben, sondern dass wir sie benennen können und dass wir da irgendwie eine Grenze drumherum ziehen und sagen, okay, das tut weh. Seitdem finden wir auch oder können wir anders mit unserem Umfeld umgehen. Also ne, sowas wie, ja, aber wenn der Arzt da jetzt hier so für uns empfunden einfach drüber weggeht, früher hätten wir gedacht, das bedeutet einfach, dass wir unser Schmerzempfinden falsch ist. Inzwischen halt zu wissen, nee, es liegt nicht an uns oder unserem Empfinden zu etwas, sondern das Gegenüber ist vielleicht gerade für uns nicht okay. So. Mhm. Und daraus erwächst ja auch so viel, ne? Man muss man noch entscheiden, will man mit einem nicht okayen Gegenüber weiter umgehen oder möchte man das nicht okaye Gegenüber austauschen? Also, ne, also das ist ja, weiß gar nicht, manchmal, wir sind gerade nicht sicher, ob wir mal im Podcast oder so drüber geredet haben, also das geht ja dann weiter auch wieder, ne? Gerade so dieses ganze Ärzte-Ding, sucht man sich im Zweifelsfall eben auch einen anderen Behandler, Behandlerin für bestimmte Sachen.
Ja. Ja, es wird eine ganz andere Selbstbestimmung möglich. Mhm. Also aus Selbstwahrnehmung kann heute, jetzt als erwachsene Person auch Selbstbestimmung erwachsen. Ja, das ist ein großer Schritt.
Mhm.
Muss man auch üben.
Es ist üben. Ja, wir überlegen halt manchmal, was wäre eigentlich gewesen, wenn es jetzt die Diagnose nicht gegeben hätte, wenn es diese Notwendigkeiten so nicht gegeben hätte. Hätten wir diese Entwicklung so ähnlich trotzdem gemacht, an dieser Stelle wahrscheinlich eher nicht.
Aber oh, ich denke mal an eure Rückenschmerzen. Ihr werdet ja auch nicht jünger.
Ja.
An eure kleinen Bandscheibchen. Also
ja.
Ich denke mal, früher oder später hättet ihr euch damit schon auseinandersetzen müssen.
Ja, für uns ist manchmal halt die Frage, also gar nicht so, ob es das gegeben hätte oder nicht, weil das ist eben müßig, weil ne, wir haben die Situation nicht. Ja. Für uns war mehr so dieses, es gibt so Momente, wo wir denken, es zwingt uns wirklich nur die Situation jetzt gerade in diese Entwicklung oder was im Außen, was vielleicht nicht nur mit der Diagnose zu tun hat, hat denn dazu geführt, dass wir diese Entwicklung gehen konnten. Also auch mal über unsere therapeutische Begleitung hinaus, wo wir wissen, klar, die hätte in sich wahrscheinlich eh irgendwie eine Entwicklung bewirkt, aber es, weißt du, für uns ist manchmal die Frage, gibt es Aspekte da drin, die man irgendwie auch benennen kann oder die wir irgendwie verstehen, wo man sagen könnte, okay, wenn man Dinge so angeht, kann man vielleicht einen Zugang zu etwas finden und für sich etwas verändern auf eine gute Art oder auf eine sinnvolle Art, die übertragbar sind letztlich. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Oder ist das jetzt gerade so speziell nur unsere Situation, dass eben nichts davon übertragbar wäre? Weiß nicht, ich meine, ihr habt uns ja jetzt die ganze Zeit auch begleitet. Wir haben ja immer wieder viel auch mit euch über Sachen geredet und ob jetzt im Podcast oder so am Telefon. Habt ihr das Gefühl bei dem, wie ihr uns oder den Eindruck, so wie ihr mit uns im Kontakt, also die Sachen, die ihr mit erfahren habt oder mitbekommen habt, das ist jetzt immer alles ganz speziell aufgrund dieser Diagnose? Weißt du, was ich meine? Verstehst du meine Frage gerade?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass es speziell eure Situation ist. Ich glaube aber, dass das eher der Anlass ist für einen Schritt, den man halt macht. Also das meinte ich vorhin mit euren Bandscheibchen, ne? Ich glaube, früher oder später wärt ihr in die Situation gekommen. Und dann hätte sich das auch so entwickelt. Jetzt hattet ihr halt, ich sag mal, den Vorteil, auch wenn das so doof klingt, dass es jetzt kommt, in einer Zeit, in der ihr noch flexibler seid geistig, als mit, sagen wir, 70 oder 80. Also dann laufen solche Prozesse einfach langsamer ab. Aber auch da passieren sie. Dauert einfach ein bisschen länger. Und ihr hattet die Begleitung durch eure Therapeutin. Und das Wissen, dass ihr die dass ihr traumatisiert seid. Also ihr habt ja von Anfang an gut darauf geachtet und wurde darin unterstützt, eure Bedürfnisse auszudrücken. Und das habt ihr ja erarbeitet. Ich könnte mir vorstellen, dass es viel mit Routine zu tun hat, auch mit, okay, wir haben jetzt überall irgendwie hingekriegt zu sagen, dass wir komplex traumatisiert sind und bestimmte Bedürfnisse haben, die erfüllt werden müssen, damit wir die Sachen überhaupt machen können, damit wir überhaupt Chemo machen können, dass der Sprung irgendwie nicht so groß, dann auch zu sagen, hey, wir haben Schmerzen und wir brauchen ein bestimmtes Setting, um damit umgehen zu können. So, weißt du, wie ich meine? Ich denke, dass man irgendwie im Leben immer wieder in solche Situationen kommt, in denen das nötig ist und manchmal hat man dann genug Druck dahinter und zufällig genau die richtige Unterstützung, um das dann auch zu schaffen.
Ja, überleg gerade noch, ich meine, wir podcasten gerade und überleg gerade so, ist das, ne, was macht jetzt jemand Drittes, Fünftes, Zehntes aus diesem Gedanken oder aus diesem, ne, was ist daran, kann man daran was ableiten, übernehmen, ist es der Druck, ist es irgendwie die Entscheidung, kommt einfach viel zusammen, so.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man raushört, dass es geht. Dass das was ist, was man vielleicht nicht direkt gewillt und gezielt anschalten kann, aber dass man schon merkt, wenn man es hinkriegt.
Oder auch nicht.
Ja, oder auch nicht.
Wie ist das für euch?
Klar.
Ich sag
Stell mal die Frage.
unsere Frage wäre jetzt gewesen, wie das für euch ist mit diesem Vertrauen in die Selbstvernehmung von so eigenen, weiß ich nicht, bleiben wir mal bei Schmerzen. Ist gerade irgendwie ein greifbares Thema. Könnt ihr das gut also unterscheiden und dann irgendwie sagen, das ist jetzt Schmerz XY und der braucht dies und jenes und wir haben dafür eine Lösung oder wir haben dafür irgendwas oder wir brauchen dafür irgendwas?
Wir hatten ja schon mal gesagt, dass wir manche Gefühle als Schmerz empfinden und oder interpretieren und dass Überreizung bei uns schnell zu Schmerzempfinden führt. Also wir können auch Schmerzen empfinden, wenn wir visuell sehr gereizt werden, zum Beispiel. Oder wenn wir sehr konzentriert lange auf irgendwas gucken müssen oder eben visuell aufnehmen, achtsam sein müssen oder so. Ich bin oft unsicher darüber, ob das dann wirklich Schmerz ist und wie ich das benennen soll. Und vor allem, wie dann die Schmerzlinderung sein kann. Für mich ist das irgendwie immer Rückzug und Erholung. Das ist eigentlich so der Umgang damit. Und ich bin einfach oft, ja, ich habe einfach sehr oft die Erfahrung gemacht, dass nicht das Empfinden ist, das andere Menschen teilen. Also sie sagen dann, mir tun die Augen weh. So, aber mir tun dann halt nicht die Augen weh, sondern mir tut das Gucken weh. Also das, was dieser Sinnkanal gerade macht. Oder was da gerade passiert. Und das ist für mich schon eindeutig spürbar und ich kann das auch eindeutig einordnen. Aber ich weiß, dass ich da ein Empfinden habe oder meine Idee ist, dass mein Empfinden häufig nicht von anderen Menschen geteilt wird. Und wenn ich versuche, mich darüber verständlich zu machen, dass das sehr, sehr anstrengend ist und ich da keine Kongruenz herstellen kann und auch darüber dann keine Verbindung und entsprechend keine Hilfe erwarten kann und entsprechend am Ende doch alleine damit umgehen muss, weshalb ich es mir eigentlich auch gleich klemmen kann, darüber zu sprechen. Und eigentlich dann die Energie dafür aufwende, zu kompensieren und so zu tun, als hätte ich keine Schmerzen, sondern dann einfach durchzuhalten und durchzuziehen, bis ich mich sozialverträglich entziehen kann. So. Also da geht es gar nicht so darum, dass ich daran zweifle, was ich wahrnehme, sondern mein Kampf liegt immer eher darin, wie kann ich das formulieren, dass ich eine Kongruenz darüber mit dem Außen habe? Und zwar so, dass dieses Außen mir auch hilft oder mich zumindest nicht in eine Situation bringt, in der ich mich eigentlich nicht so gut um mich kümmern kann oder das mit einem schlechten Gefühl mache oder so. Und es geht so ein bisschen darum, ja, rauszufinden, was die Quelle ist. Also ich habe Schwierigkeiten, meine Gefühle als solche zu erkennen und zu benennen, weil sie häufig durcheinander gewurschtelt sind. Sie sind ja häufig ein Produkt. Und ich bin nicht gut darin, Produkte zu erkennen. Ich bin sehr gut darin, Grundzutaten sozusagen. Die Grundemotionen kann ich sehr gut erkennen und auch sehr zuverlässig. Aber alles, was daraus prozessiert ist, ist schwierig für mich. Mhm. Und dann, wenn ich dann auch noch so ein Schmerzempfinden obendrauf habe, weil ich zum Beispiel sehr traurig bin, dann ist es einfach noch verwirrender. Dann weiß ich immer nicht so genau, okay, bedeutet das jetzt, ich habe sehr viel Traurigkeit, aber eigentlich sind Gefühle ja keine Masse. Das wird ja nicht mehr oder weniger, sondern man empfindet sie einfach sehr intensiv oder weniger intensiv oder gemischt mit mehr oder weniger anderen Gefühlen, die nicht nur Traurigkeit sind. Und das ist einfach so komplex und so verwirrend, dass ich da eigentlich eher immer so ein bisschen drin rumschwimme oder einfach sehr viel Zeit brauche, das so zusammenzubringen, sodass es auch für mich selber Sinn hat und dass ich es einfach verstehe. So. Und dieser Abgleich mit dem Außen ist halt, da weiß ich schon, also das ist völlig egal, ob das eine Person ist, die eine Autoritätsperson ist oder der ich eine gewisse Autorität zuschreibe oder von der ich abhängig bin oder nicht. Ich weiß schon von vornherein, dass es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einfach nicht kongruent ist. Und entsprechend suche ich das dann auch gar nicht so. Also ich produziere dann in mir selbst drin nicht so dieses, wenn diese Person mich jetzt nicht versteht, ist das das Ende der Welt. Das weiß ich von vornherein schon, dass das nicht so ist. Also da bewegen wir uns nicht so drin.
Ja, wobei wir gerade einerseits, also wir haben mehrere Fragen und der letzte Gedanke war aber jetzt nochmal, weil wir uns auch gefragt haben, wir erwarten ja auch nicht, dass das Umfeld unsere Schmerzen versteht. Also das haben wir vorher nicht erwartet. Ich glaube, wir hatten zwischendurch so eine Phase von, ja, tatsächlich, weil wir irritiert waren, also uns hat das irritiert, dass das schon so eine Annahme gibt, dass wir irgendwas so formulieren könnten, dass das Außen dann sagt, ach so, na dann, und sind jetzt wieder an so einem Punkt, ne, dieses, wir hören zwar zu, was andere denken, zu dem zu sagen, was sie von dem verstanden haben, was wir geschildert haben oder was sie wahrnehmen, aber eben auch nicht mehr abhängig davon zu sein, dass das unbedingt konkurrent ist zu unserer eigenen Wahrnehmung. Und haben uns gerade gefragt, ob das auch ein Ding da drin war früher, dass wir eine sehr verbogene Idee hatten davon, dass das Außen irgendwie verstehen muss, was wir sagen, was ja sehr unwahrscheinlich ist, weil wir eigentlich gelernt haben, wir können nicht sagen, was für das Außen nachvollziehbar ist, weil das, was wir empfinden, ja nicht richtig ist. Weißt du, was ich meine? Also, und
Ich habe halt auch irgendwie so diesen, wir haben ja irgendwie auch noch so diesen Dreh drin, dass Schmerzäußerung ja nicht unbedingt bedeutet, dass Leute verstehen, dass es wehtut und unangenehm ist und man das nicht möchte oder man sich davon bedroht fühlt oder so.
Ja.
Das ist auch eine Erfahrung, die bei uns so gespeichert ist, dass manche sich nicht trauen zu sagen, dass etwas unangenehm wehtut, aus Sorge oder der Befürchtung, das Umfeld ja, würde einen verurteilen dafür, dass es unangenehm ist oder so, dass man das vermeiden möchte, weil es ja eigentlich was Gutes ist.
Ja, aber
das ist eine Traumawahrheit, die wir dann so bearbeiten müssen.
Also das kennen, oder das ist für uns noch ein ganz eigenes Thema, dieses Unangenehm da drin. Also wir können inzwischen Schmerz benennen und das Ausmaß von Unangenehmhaften des Schmerzes, da sind wir noch nicht, weil...
Ja, aber ich glaube, dass es genau das ist, worum es so ein bisschen geht oder was darin die Traumawahrheit immer wieder antickt. So, das ist ja einfach... wenn das Umfeld früher nicht darauf reagiert hat, dass man den Schmerz geäußert hat, und zwar ne, mit einem Verständnis davon, dass Schmerz an sich ein ernstzunehmendes Signal ist für zu viel oder einen Nervenschaden oder eine Verletzung, dann entwickelt man ja in sich selber auch ein ganz merkwürdiges Konzept davon, wie man auf Schmerz reagiert und wie man sich drum kümmert. Und dann ist ja völlig klar, dass ich in, als erwachsene Person dann in Situationen wie eurer, wenn sich dann Spannung aufbaut und sich solche Schleifen dann auch entwickeln. In meiner Situation ist das irgendwie eher so, dass ich irgendwie immer so ein bisschen Angst davor habe, dass Leute denken, mein Leben bestünde nur aus Schmerz und mir da dann eine Kongruenz vermitteln, dass das auch tatsächlich so ist. Also, weißt du, wie ich meine? Ich weiß, dass ich immer Schmerzen habe und dass ich immer irgendwie einen Schmerz kompensiere.
Mhm.
Das weiß ich für mich in meinem Kämmerlein. So. Mhm. Aber mein Umfeld weiß es nicht. Und ich muss mir halt dann schon sehr genau überlegen, also jetzt gerade, ich überlege gerade, veröffentliche ich das oder nicht? Mhm. Weil ich mich ja nicht darauf verlassen kann, dass mein Umfeld versteht, was das bedeutet. Das bedeutet nicht, dass ich über jede Kleinigkeit jammere, sondern das bedeutet, dass ich jeden Tag Schmerzen habe, als Aussage.
Mhm.
Das ist eine Realität. Und das ist, das bedeutet nicht zwingend, dass das immer schlecht ist. Und das bedeutet auch nicht, dass das für mich immer unaushaltbar ist. Es bedeutet halt nur, dass es halt nie anders ist. Und dass dadurch mein ganz normales Leben einfach ein anderes ist, auch mein Erleben von Schmerz.
Ja, und ich befürchte, ich verstehe sogar diesen Satz, den du meinst, dass du es überlegst, ob du das so veröffentlichen möchtest, weil du das, was die Umwelt mit dieser Aussage macht, nicht weißt, ob du das wirklich so möchtest. Und ich glaube, das ist für uns auch ein Punkt da drin. Und das ist tatsächlich etwas, das, wo wir ganz oft drüber stolpern, dass die Krebsdiagnose erlaubt uns Dinge, die uns als nur traumatisierte Person, die anders interpretiert worden wären oder die eine andere Auswirkung, wenn sie denn gekannt würden, in unserem Umfeld hätten. Und wir finden das, also es macht uns ganz oft unglaublich betroffen, uns selbst gegenüber und allen anderen gegenüber, manchmal auch total wütend. Noch dazu, wo uns oft angetragen wird, ach na, aber dafür, dass du seit so vielen Monaten irgendwie so kaputte Hände hast, das sieht man gar nicht. Wo wir denken, okay, das ist ein altes Thema. Und das hat auch damit zu tun. Und spannenderweise, oder was heißt spannenderweise, absurderweise, hat das immer so einen Touch von Bewunderung oder Anerkennung oder Beruhigung. Ich glaube ja, dass es so eine Art Beruhigung ist, dass man doch nicht so kaputt aussieht, wenn man eine Krebserkrankung hatte oder hat und Dauerschmerzen. Und das Krasse ist, wenn man das in Bezug auf Traumaerfahrungen macht, sagt, die Menschen einen eher mitleidig bis abwehrend und, sorry, aber für mich gefühlt manchmal auch angeekelt anschauen und sowas ganz haben von, ja, das muss ja immer wehtun. Weißt du, was ich meine? Und in dem Moment, wo du es gesagt hast, haben wir nochmal gedacht, ja, das ist so, warum dürfen wir Dinge, weil wir Krebs haben, empfinden, ausdrücken, könnten wir noch viel leidender sein, die so nicht sind, die so vorher nicht waren. Na, also das,
also ich glaube, das ist halt das Privileg, das Drama, die Tragödie des Überlebens versus des Sterbens.
Ja.
Das ist die Hybris von Krebs und einer Krebsdiagnose. Es kann bedeuten, dass ihr erfahren habt, ihr sterbt. Es kann bedeuten, dass ihr erfahren habt, ihr sterbt. Es kann aber, und das tut es ja häufiger, bedeuten, dass ihr einfach eine Scheißzeit habt, in der alles schlimm ist und in der euer Körper viel arbeitet, in dem ihr viel kämpft vielleicht auch und so. Und dann aber als Überlebende rausgeht, als Siegerin. Ne? Dieses Kampfthema mit Krebs hatten wir ja auch schon im Podcast. Und ich glaube, dass es eben beim Trauma, bei der Traumafolge ist es, wie das Eingeständnis einer Niederlage, wenn man 20, 30 Jahre nach der Traumatisierung selber nach dem Schlagen der Wunde sagt, hey, das tut immer noch weh. Oder In meinem Fall würde ich halt sagen, ich gehe immer mit Schmerz um, der mit dieser Situation zu tun hat. Und das ist irgendwie eine Niederlage, als hätte ich die Herausforderung, die mein Trauma bedeutet, nicht gewonnen. Denn dann hätte ich ja keine Schmerzen mehr.
Ja, und das ist so unangemessen, weil ganz ehrlich, selbst wenn ich in 15 Jahren irgendjemandem sage, keine Ahnung, ich habe immer noch dauerhaft Schmerzen in beiden Handgelenken. Aufgrund meiner Krebserkrankung damals, das ist halt nie weggegangen. Dann würde ich wahrscheinlich sehr viel Verständnis ernten. Und
ja, können wir ja rausfinden.
Ja.
Also das kann man ja auch, wir haben eine Person im erweiterten Bekanntenkreis, die auch Krebs hat, jetzt schon zum zweiten Mal. Also sie hatte ursprünglich einen anderen Krebs und jetzt hat sie auch irgendwie wieder Brustkrebs. Und was sie so erzählt, lässt mich schon auch vermuten, dass Menschen vergessen, wie lange so ein Kampf sein kann oder wie lange so eine Erkrankung wirkt. Es gibt schon auch so ein ungeschriebenes Gesetz darüber, wie lange man und vor allen Dingen wann, in welcher Phase der Behandlung man wirklich krebskrank sein kann. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn eure Chemo vorbei ist, dieses Verständnis auch wieder abnimmt oder sich verändert. Das wäre jetzt interessant, die Frage zu richten an Leute, die ihre Chemo schon hinter sich haben und in dieser, in Anführungsstrichen, Krebsfreiphase sind, schon länger als ihr jetzt, oder dass wir euch nochmal fragen, so in einem halben Jahr oder so.
Ja, das muss man, aber nur kurz, das muss man sowieso unterscheiden. Ne? Das eine ist dieses Grundverständnis als Folge von einer Anerkennung zu bekommen. Und das andere Thema, was du gerade ansprichst, ist dieses, wir nennen das mal so, dieses Nahverständnis von, genau, das ist doch aber jetzt vorbei. Also es sind zwei sehr unterschiedliche...
Von dem Leiden, meinst du?
Ja, das sind zwei, genau, das sind so zwei unterschiedliche Sachen. Weil das, die Erfahrung haben wir, das kennen wir schon durchaus auch, dass so eine abklingende Erkrankung, Akuterkrankung oder Akutbehandlung das Verständnis verändern. Aber es bleibt so ein Langzeitverständnis, weißt du, und das gibt es halt in Bezug auf Trauma eben nicht. Und das ist so ein bisschen für uns tatsächlich einfach ein wiederkehrendes Thema in diesen letzten anderthalb Jahren gewesen, dass uns die Diagnose an manchen Stellen eine Entwicklung möglich macht, auch in Bezug, oder ich meine, wir können das ja nicht trennen, wir können alles, was vorher, ne, ich meine, bis zum Tag der Diagnose waren wir eine Person mit Komplextraumatisierung in einer, sagen wir einfach mal, in einer aktiven Therapiearbeit mit einer sehr komplexen Symptomatik. Und dann kam einfach nur noch die Diagnose obendrauf. Und trotzdem hat uns ab Tag der Diagnose scheinbar die Diagnose und alles, was dazu notwendig war, etwas möglich gemacht, was uns bis einen Tag vorher so erstmal vielleicht nicht möglich gewesen ist. Und das beschäftigt uns immer wieder, weil wir einerseits sehen, das ist sowas eingetreten von, ne, sowas wie unser Vertrauen in unsere Selbstwahrnehmung, was zum Beispiel Schmerzen oder Ähnliches angeht, hat sich sehr, sehr verändert. Wir konnten da unglaublich, oder wir mussten und konnten viel dazulernen. Und das wäre halt unter anderen Umständen nicht in der Situation oder in der letzten Zeit so gewesen. Aber wir merken, das ist immer nochmal, wir haben das Gefühl, damit springen wir immer nochmal in so ein anderes Thema rein. Aber irgendwie gehört es halt trotzdem dazu.
Ja, und es ging uns ja mit der Autismusdiagnose ganz ähnlich. Geht es ja immer noch. Man versteht ja einfach aus einer anderen Perspektive, mit anderen Parametern, die man anlegt, bekommt man einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge, mit denen man jeden Tag umgeht. Und manchmal fällt es einem dann so wie Schuppen von den Augen und dann merkt man, okay, mit einem anderen Werkzeug, also Mensch, ich muss ja die Schraube gar nicht immer mit einem speziell gezielten Kreuzschlitzschraubenzieher bearbeiten. Ein Schlitz reicht auch.
Mhm.
Weißt du, wie ich meine? Also es ist, die Möglichkeiten, auf die eigenen Schwierigkeiten zu schauen, erweitern sich. Und auch der Raum, von dem man lernen kann, also auch die Menschen, von denen man lernen kann, wie man damit umgeht, und auch das Support-System, auf das man möglicherweise zurückgreifen kann, wenn es denn eins gibt, das verändert sich ja auch. Und damit hat man einfach andere, mehr Möglichkeiten. Und manches erscheint einem dann einfacher und manches eben nicht. So, was halt so ein bisschen bleibt, sind immer diese inneren Widerhaken durch die Traumawahrheiten, mit denen man umgeht. Ich hatte neulich eine schwierige Therapiestunde mit meiner Therapeutin und danach gab es hier so eine kleine Situation zu Hause und ich brauchte einfach Kontakt nochmal mit ihr und ich weiß nicht, wir mussten ein bisschen warten, sie konnte nicht gleich mit uns telefonieren und dann habe ich unter meiner schweren Decke gelegen und hatte meine Noise-Canceling-Kopfhörer drauf, worüber ich dann auch telefonieren kann. Und ich bin seit 10 Jahren jetzt in Therapie mit ihr und ich habe sie zum ersten Mal gehört. Also, ich heule gleich, aber also, ich hatte halt zum ersten Mal nicht das Gefühl, dass ich wie durch so eine Wattewand ankämpfen muss, um sie richtig zu verstehen und zu hören, was sie sagt und auch zu kapieren, was sie mir sagt. Und trotzdem habe ich 2 Wochen irgendwie mit mir noch kämpfen müssen, sie zu fragen, ob sie sich vorstellen könnte, eventuell vielleicht, dass ich eine Sanddecke mit in die Therapie nehme. Also nicht, um mich da auch hinzulegen. Ich muss nicht die Situation genauso nochmal wiederherstellen, aber ne, ich will es versuchen. Ich habe einen Anhaltspunkt, wie es mir leichter machen kann, womit ich ein Problem kompensieren kann, mit dem ich halt einfach immer umgehe, dass einfach immer ein Problem ist. Und trotzdem musste ich halt erstmal, stell dich nicht so an, durchtanzen und dann musste ich durchtanzen, wie viel denn noch, was willst du von dieser Person noch abverlangen, die macht doch schon alles, es ist doch schon, du hast doch schon so viel Unterstützung und da ist doch schon so viel Ressource in dich reingeflossen, so ungefähr, was willst du denn noch, was soll denn jetzt wirklich noch schwierig sein? Das musste ich halt irgendwie doch erstmal durchtanzen und dann nochmal richtig viel Angst haben, dass sie sagt, nee, das ist albern, das ist Quatsch, das machen wir nicht oder irgendwie so. Oder obwohl sie das noch nie gemacht hat. Also immer, wenn wir mit irgendwas gekommen sind, hat sie sich das angehört und ernst genommen und trotzdem ist diese Angst da und es ist trotzdem, diese Trauma-Wahrheit greift. Und alles, was ich dem so entgegensetzen kann, ist einfach, hey, es gibt sensorische Phänomene, die verhindern, dass ich mit den gleichen Grundbedingungen, wie sie alle eben bekommen, das gleiche Ergebnis erziele. Und ich glaube, da beginnt eben dieses Ernstnehmen. So, ich habe jetzt durch die zusätzliche Diagnostik habe ich ein neues Wort dafür gelernt oder ich habe ein Konzept dafür gelernt, festzustellen, okay, das gibt es und das ist tatsächlich ein Problem und das ist kompensierbar mit den und den Mitteln. Und dann hatte ich zufällig jetzt durch dieses Telefonat die Situation, in der es wirklich geholfen hat, in der es habe ich nicht absichtlich hergestellt, um zu checken, okay, funktioniert das jetzt oder nicht, sondern ich habe es gemacht, weil es mir in dieser Ausnahmesituation gut getan hat und dann hat es zufällig auch noch in meiner Therapie total gut getan, also in diesem therapeutischen Kontakt. Und jetzt habe ich das in die Therapie getragen und ich darf das nicht machen, weil ich autistisch bin, sondern ich darf es machen, weil es mir hilft. Und ne, also unsere Therapeutin ist bereit, das auszuprobieren, weil es mir hilft, weil ich ihr gesagt habe, dass es mir hilft. Und mein ganzer Job in der ganzen Geschichte ist, diese Erfahrung zuzulassen, dass ich diese Erfahrung mache. Ich habe sie in einer Ausnahmesituation angerufen und obwohl ich wusste, sie ruft gleich an, habe ich mir schon vorher Gutes getan. Ganz authentisch mit dem, von dem ich weiß, dass es mir immer gut tut. Und dann musste ich es ihr halt nur noch sagen. Und jetzt ich habe so das Gefühl, dass ihr Vertrauen in meine Aussage, dass es mir hilft, dass es mich jetzt irgendwie trägt, das dann auch auszuprobieren und zu machen. Ich glaube, das ist dann das, was nach dem Ernstnehmen kommt.
Das Vertrauen der anderen oder das eigene Vertrauen?
Ja, das eigene. Also jetzt traue ich mich darin zu vertrauen, dass das schon okay ist und klar geht. Und ich meine, ne, wir sind jetzt 36 geworden vor einer Weile, einer kurzen. Und wenn ich mir überlege, ich habe 36 Jahre irgendwie, habe ich dieses Problem schon. Und gerade als Kind und Jugendliche war das halt immer, hör doch richtig zu. Sei aufmerksam, reiß dich zusammen, bla bla bla. Und dagegen arbeitet man dann an. Also Traumawahrheiten entstehen ja nicht, weil man sich irgendwie in einer ruhigen Moment, in einer ruhigen Minute mal überlegt hat, tja, was könnte das jetzt bedeuten? Nein, die entstehen aus den Konzepten, die einem von außen geliefert werden und angeboten werden. Und wenn das irgendwie immer so abwehrend ist und abwertend und immer auch mit so einer Implikation, dass man selber einfach aktiv und bewusst was Veränderbares falsch macht, wie soll man dann auf die Idee kommen, dass das nicht so ist? Sondern dass manches halt einfach so ist und einfach das Umfeld auch braucht, um verändert zu werden. Also.
Ja. Ja. Ja, das Umfeld und gleichzeitig eben nicht das Umfeld. Weil was uns gerade nochmal echt klar wird, es gibt ja kein Vorher. Diese Traumawahrheiten. Also wir haben für uns zumindest, es gab ja kein Früher, wo wir schon mal hätten die Erfahrung machen dürfen, können oder gemacht hätten, dass es was gibt, was uns wirklich gut tut. Also in unserem bewussten Sein gab es immer ein definierendes von außen. Was aber uns ja eigentlich als wirkliche Person gar nicht gemeint hat, sondern eigentlich ja nur das, ne? Was ja. Da, was da, also das, was wir da daraus geworden sind. Genau, eigentlich so, ne? Und so wie ihr das, ne, weil wir haben gerade gedacht, okay, seit 36 Jahren, aber das war ja von Anfang an. Und dann dachten wir ja natürlich, weil auch ohne alles andere wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass euch das eben auch von Anfang an diese Sanddecke gut gewesen wäre. Weißt du, was ich meine? Und dieses Anfang an gab es aber ja nie, vermutlich, weil da ja nicht irgendwie eine Möglichkeit gewesen wäre, dass ihr es hättet ausprobieren können. Mhm. Und das ist jetzt so ein bisschen Sprung, aber für uns eigentlich gar nicht. Wir dachten auch gerade nochmal, ich glaube, was die Krebsdiagnose gemacht hat, ist halt auch eine eigenständige Identität möglich gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Wir waren plötzlich nicht mehr nur das Traumaopfer. Weißt du, das ist ja so, es hat ja auch was sehr Allgemeines, mit dem wir uns immer sehr abkämpfen. Das mit dem Krebs war jetzt was sehr Individuelles, wo wir auf einmal sehr individuell nur für uns geguckt haben, wie wir da durchkommen können. Mhm. Und womit wir da durchkommen.
Achso, du meinst, das war spezifischer.
Krebs- genau, es ist, es ist spezifischer, weil es Krebs an sich ist zwar nicht spezifisches, aber wir mit diesem Krebs, das war plötzlich was sehr Spezifisches, wo es nicht mehr darum
ging. Ja, aber ihr mit eurer Dis doch auch.
Nein, aber bei der DIS haben wir wirklich, und das ist so für uns jedenfalls, seit vielen Jahren arbeiten wir uns an recht allgemeinen Sachen ab. Ob das jetzt irgendwelche Fachbücher von Koryphäen sind, die irgendwann geschrieben haben, bei einer DIS macht man A plus B und dann noch das obendrauf und dann könnte das und das rauskommen. Oder Traumaopfer oder Gewaltopfer sind immer so. Oder jemand, der das und das erlebt hat, der ist immer so. Oder wenn man DIS ist, wenn man viele ist, dann ist man immer so und so. Daran haben wir uns immer abgearbeitet oder es ist immer auch ein Teil davon gewesen. Wir fanden das oder wir finden das, weiß ich nicht, wir haben uns noch nicht so oft Gedanken darüber gemacht, wer sind denn im Speziellen wir eigentlich? Nicht, dass wir jetzt gerade mit dem Krebs total viel Zeit gehabt hätten, uns über sowas den Kopf zu zerbrechen, aber gleichzeitig hat es halt trotzdem stattgefunden, weißt du? Weil schon alleine
aus dieser... Weil es euch betroffen hat.
Ja, und weil es aber was war, wo wir komplett neue Erfahrungen machen konnten. Weißt du, bei der DIS oder bei dem Komplextrauma, irgendwann kam von außen jemand, hat gesagt, so wie du drauf bist und das, was du hier alles gerade so hast und wie ich dich wahrnehme, ich nehme mal an, deine Erfahrung plus mein professionelles Wissen, dann haben wir eine komplexe Traumafolgestörung. Aber damit war das was von außen kam, was ich versuchen musste zu verstehen und dann auch noch zu verstehen, wo ich da reinpasse. Und jetzt, die letzten Monate, war es ein anderer Zugang. Es war für uns viel überschaubarer. Ich meine, klingt blöd, Krebs ist nicht unbedingt als sehr überschaubar irgendwie, aber trotzdem war es für uns überschaubarer, weil es kleiner war, weil es für uns fassbarer war, weil wir natürlich auch schon sowieso 50 Millionen Schritte weiter sind in der Therapie als noch vor 15 Jahren. Aber es ist individueller, klingt blöd, aber Wir haben uns Fragen gestellt, die haben wir uns jetzt sehr speziell in dieser Situation gestellt. Die haben wir vorher mal versucht, in dieses Riesenthema einzufügen.
Vielleicht hat die Krebserkrankung auch irgendwie ermöglicht, dass ihr euch Fragen über euer Hier und Jetzt stellt und nicht über euer Allgemeines in der Welt sein. Was auch wichtig ist, aber ich sag mal, in Bezug auf konkrete Lebensthemen nicht unbedingt so schnell zielführend ist, wie sich eben über sich selber im Hier und Jetzt Gedanken zu machen.
Ja, und das ist ja auch unglaublich schwierig, wenn du ständig mit irgendwelchen alten Geistern irgendwie verhandelst und kämpfst und gleichzeitig weiß auch nicht, ob das übertragbar ist, ob wir das an anderer Stelle dann auch können, zu sagen, Moment mal, können wir die Panikattacken mal kurz auf ihre Tauglichkeit im Hier und Jetzt überprüfen? Wäre vielleicht rauszufinden, aber...
Ja, aber ich merke schon, dass wir das in Bezug auf andere Themen durchaus haben. Mhm. Also... Ich merke das schon. Dann gehen wir zur Arbeit und sagen, ich brauch psychofrei. Ich kann heute nicht. Ich kann heute nicht darüber nachdenken, wie der Katalog für Auslandsrechte aussehen soll. Ich muss jetzt darüber nachdenken, wie das war, als ich 6 Jahre alt war. Ich habe jetzt keinen Kopf und ich will jetzt auch keinen Kopf für irgendwas anderes haben. Ich will mich jetzt hier hinsetzen und ausdrücken und ich will mich mit mir befassen. Ich muss mir über Dinge klar werden und Punkt. Und ich merke, dass es stärkt, wenn solche Erfahrungen wie die jetzt mit meiner Therapeutin, die ich geschildert habe, oder auch mit den Begleitermenschen hatten wir oft solche, das irgendwie das erste halbe Jahr nach der Diagnose, weißt du, wie viele Sachen wir dann auf einmal auch zugelassen haben? Der Gehörschutz, Riesending. Ich bin ewig lange rumgetanzt, darf ich das? Ist das nicht Vermeidung? Ich müsste mich doch abhärten. Und dann irgendwann, dann braucht es irgendwie manchmal jemanden, der sagt, ey, du bist 30 Jahre alt. Müsstest du nicht schon längst abgehärtet sein? Dann kannst du es doch jetzt lassen. Dann ist das einfach nichts, was abgehärtet werden kann. Wo man sich desensibilisieren kann. Mhm. Also es ist halt auch immer so, es geht auch um die Anerkennung der Kämpfe, die man schon sein Leben lang hatte. Und dann eben dann auch von außen vielleicht auch mal zu hören, du kannst auch aufhören. Es ist auch eine Option, nicht zu kompensieren. Es ist auch eine Option zu sagen, okay, hier ist die Grenze erreicht. Schluss jetzt. Ich tue jetzt nicht mehr so, als wäre ich wahnsinnig angepasst und alles wäre gar kein Problem. Es gibt ja auch genug so Performance-Ansprüche an Opfer. Gerade was so sexualisierte Gewalt angeht. So, ne? Irgendwie die einen Opfer gucken auf die anderen runter, die sagen, alles mit Sex kann ich gar nicht und mich selber anfassen, das geht überhaupt gar nicht, bla bla bla. Dann gucken die auf die herab, weil so nach dem Motto, ja, nur weil du ein Opfer bist, kannst du keinen Sex mehr haben. So. Man hat so im Zwischenmenschlichen so ganz viele feine, fiese Mechanismen, sich gegenseitig in so eine Anpassung zu zwingen und in auch so immer wieder Kämpfe zu zwingen, wie man denn sein soll oder was man zeigen darf von den Belastungen, mit denen man umgeht. Ich denke mal, dass auch KrebspatientInnen untereinander sowas haben. Die einen tragen eine Perücke, die anderen nicht. Wie können die denn nur bla bla? Also was weiß ich, das habe ich mir jetzt aus dem Arsch gezogen, das Beispiel, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Aber so, und ich glaube, dass man dann manchmal auch selber als betroffene Person ganz viel in die Umfelder projiziert, was vielleicht gar nicht da ist und sich dann immer wieder in so Situationen bringt, indem man auch sich selber dazu zwingt, die eigenen Traumawahrheiten zu verfolgen, weil man aufgrund dieser Traumawahrheiten in sein Umfeld projiziert, was die alle von einem wollen oder nicht wollen. Und dann hat man schön eine Situation hergestellt, in der man einfach in gar keine Richtung mehr kann. Es sei denn, man kommt irgendwie dahinter, okay, warte mal, wie viel Relevanz, also wie viel Wahrheit steckt jetzt eigentlich in dieser Trauma-Wahrheit? Ist das eine Gegenwarts- und jetzt, hier und jetzt Wahrheit oder ist das was ich vorsichtshalber mal geglaubt habe und woran ich vorsichtshalber mal festgehalten habe, weil ich dachte, ich bräuchte das? Und dann kommt die Krise, weil man nichts anderes hat und dann muss man sich was überlegen und dann wird alles gut.
Ja, wir sollten irgendwann mal über Kompensation sprechen.
Ja.
Ich finde, wir haben heute ganz schön viel gesagt. Zum Schluss fühlt es sich für uns fast ein bisschen an, als ob wir noch schnell zur Revolution aufrufen und sagen, Leute, hört auf, zu viel zu kompensieren. Mutet euch zu.
Ja, aber es ist ja auch nicht so einfach.
Ja, ich schreibe mir mal Kompensation als Thema auf. Also, wir reden weiter darüber. Also, das ist jetzt hier so ein Cliffhanger, würde ich sagen. bis zum nächsten Mal einfach oder so.
Ja.
Dann jetzt unsere Frage immer am Ende an euch. Gibt es Hausmeisterliches?
Es gibt Hausmeisterliches in dem Sinne, als dass wir noch einen zweiten Aufruf für unsere Interviewreihe Viele Leben gemacht haben. Den findet ihr in den Shownotes, aber auch auf unserer Webseite einblogvonvielen.de unter dem Titel Wir suchen viele, veröffentlicht jetzt im August. Da könnt ihr euch informieren und über das Projekt, also wenn ihr Interesse daran habt, mit uns zu sprechen für ein Interview, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben und eure Fragen dazu loswerden. Und das ist schon alles Hausmeisterliches. Damit tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.